Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Heute als Ärztetag vor Ort, kurz vor dem Start des 128. Deutschen Ärztetages. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur und vor mir steht kein Geringerer als Dr. Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer. Hallo, Herr Dr. Reinhardt.
Hallo, Herr Gerloff.
Herr Dr. Reinhardt, Mainz ist der erste deutsche Ärztetag in Ihrer zweiten Legislaturperiode als BEC-Präsident. Was haben Sie im vergangenen Jahr erreicht?
Im vergangenen Jahr haben wir erreicht, dass wir Herrn Lauterbach dazu bewegt haben, dass er die GOE jetzt dreimal von sich aus angesprochen hat und eine Anhörung im Deutschen Bundestag im Gesundheitsausschuss zu dem Thema stattgefunden hat, bei dem Menschen wie Herr Wasem von Staatsversagen gesprochen haben, dass wir noch keine neue GOE haben, sodass ich sagen würde, da sind wir ein atmosphärisch und auch inhaltlich tatsächlich ein Stückchen weitergekommen. Und jetzt warten wir mal ab, was im Rest dieser Legislaturperiode der Politik bis zu den Wahlen im kommenden Jahr noch mit dem BMG machbar ist. Ich bin durchaus gute Hoffnung, dass wir auch an diesem Thema weiterkommen, noch weiterkommen werden. Das ist jetzt ein Teil von dem, was wir erreicht haben. Und ansonsten muss man sagen, sind wir natürlich an vielen Stellen einflussreich gewesen in Bezug auf die Gestaltung der Gesetzgebung. Ich mache mal ein ganz deutliches Beispiel ist, dass wir aus dem Gesetz zur Stärkung der Versorgung, zum Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz, zum Beispiel die Kioske nicht mehr rausverhandelt haben oder hinausbekommen haben, mit denen wir sozusagen in dieser Form als eigenständiges Versorgungselement oder Versorgungsebene ja zu keinem Zeitpunkt einverstanden waren.
Der Gesetzgebung ist ja einiges im Moment im Schwange. Was nehmen Sie sich noch vor für den Rest Ihrer Legislaturperiode? Kann man das jetzt schon sagen?
Ja, also ich würde mal sagen, das, was wir jetzt auf diesem Ärztetag diskutieren, stärkere Koordination und Steuerung der Versorgung zur Vermeidung der Redundanz im Gesundheitswesen und der vernünftigen Allokation von Ressourcen, ist ein wichtiges Thema. Ich glaube auch, dass wir uns im Laufe dieser Wahlperiode noch darüber unterhalten werden, wie wir mit Gesundheitsfachberufen und auch KI und anderen digitalen geschützten Techniken in Zukunft Versorgung mit weniger Menschen sicherstellen können und werden. Also ich glaube, da sind noch einige Themen, mit denen wir uns befassen werden und können. Und ein großes Thema, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, ist das Thema Gesundheitskompetenz. Wir haben im vergangenen Jahr in Essen dazu über das Thema Bildung und Gesundheitskompetenz gesprochen. Wir werden aber auch an der Stelle weitermachen und werden sowohl mit dem Bildungssektor wie aber auch mit der gesetzlichen Krankenversicherung nochmal deutlicher und auch dezidierter in Gespräche gehen, wie die Gesundheitskompetenz in Deutschland bei der deutschen Bevölkerung von jung bis alt gefördert werden kann.
Dann kommen wir jetzt nochmal zur GOE. Wenn wir schon miteinander sprechen, dann müssen wir natürlich über dieses Thema sprechen. Das begleitet Sie ja nun wirklich seit sehr, sehr vielen Jahren, seit 2017. Und Sie sehen tatsächlich noch ein Zeitfenster in dieser Legislaturperiode für die Umsetzung.
Definitiv. Karl Lauterbach hat auf dem Facharztetag, beim Spielfachärztetag, in seiner Ansprache davon gesprochen und hat gesagt, er müsse zugeben, das sei nicht sein Herzensthema, ja, aber er müsse auch zugeben, dass das ein wichtiges Thema für Ärztinnen und Ärzte sei und dass er vorurteilsfrei mit seinen Koalitionspartnern erörtern möchte, ob eine neue GOE eine Verletzung der im Koalitionsvertrag gemachten Vereinbarung, dass man das Verhältnis zwischen PKV und GKV nicht antasten wolle, darstellt. Das ist ja seine Interpretation oder er ist da unsicher, ob das so sei. Wir sind uns sehr sicher, dass es nicht so ist, weil wir ja sagen, der EBM wird ja kontinuierlich reformiert und à jour gehalten. Und das ist bei der GOE überhaupt nicht der Fall. Also es findet eine systematische Benachteiligung des Systems der privaten Krankenversicherer statt. Und das ist jetzt auf der Ausschusssitzung vor 14 Tagen von sowohl Ferdinand Gerlach als unabhängigem Sachverständigen wie Herrn Wasem bestätigt worden. Und insofern, glaube ich, sind die Voraussetzungen gut, dass die Koalitionäre der Ampelkoalition feststellen, eine neue Gebührenordnung interferiert nicht mit dieser Koalitionsvereinbarung. Und dann fordern wir sie jetzt nach dem Ärztetag nochmal deutlicher ein.
Die BEC hatte sich ja mit dem PKV-Verband und der Beihilfe bereits vor Jahren auf neue Leistungsinhalte und auch auf neue Strukturen für die Weiterentwicklung der neuen GOE geeinigt. Es fehlen noch die Preise. Diese werden seit Monaten als kurz vor dem Konsens angekündigt. Wie weit sind Sie hier gekommen? Eine komplett konzentrierte neue GOE würde ja den Druck auf den Minister noch mal weiter erhöhen.
Also wir sind an einem Punkt, dass wir sagen, die beiden Verhandlungsteams auf der PKV-Seite und auf der BEC-Seite, die haben einen Punkt erreicht, wo sie sagen würden, das ist jetzt ein Kompromiss, den wir beide tragen könnten. da wir aber nicht mandatiert sind oder uns nicht mandatiert fühlen und empfinden, jetzt dann für alle zu sprechen, die an dem Konstrukt teilgenommen haben, werden wir jetzt im Nachgang zum Ärztetag irgendwann in den nächsten Wochen eine größere Veranstaltung organisieren, in der wir dann den Verbänden, die teilgenommen haben, dieses Ergebnis und diesen Vorschlag präsentieren. Und es ist dann an den Verbänden natürlich an der Stelle, den Kompromiss auch zu akzeptieren. Sollte die Verbändewelt der Ärzteschaft überwiegend die Auffassung vertreten, dass ihnen das nicht genug ist und sie damit nicht leben können, dann kommen wir zu keiner Einigung. Die Verhandlungsteams sind der Auffassung, dass es ein gutes Ergebnis ist. Und mit dem Ergebnis können sowohl der PKV-Verband, der ja für seine Unternehmen und auch die Versicherten spricht, die ja die Beiträge oder mit den Beiträgen diese Dinge leisten müssen. Wir sprechen für die Ärzteschaft, für die wir ein erstmal natürlich modernisierte und dem aktuellen Leistungsgeschehen angepasste Leistungs- und Agendierung formulieren und einfordern wollen und gleichzeitig natürlich Preise auf der Basis einer rationalen Preisfindung, die was zu tun hat mit betriebswirtschaftlichen Kosten und auch einem anständigen Unternehmerlohn.
Sind denn da auf dem Ärztetag tatsächlich Überraschungen zu erwarten?
Auf diesem Ärztetag werden wir darüber so gut wie nicht diskutieren, weil wir sozusagen den Ärztetag voll haben mit vielen anderen Themen, die hier vernünftig diskutiert werden müssen, mit der Gesetzgebung, mit dem gerade kurzfristig noch vor diesem Ärztetag von der Kommission zur Krankenstrukturreform aus meiner Sicht ohne Auftrag gemachten Feststellung, dass die doppelte Facharztschiene in Deutschland abgeschafft werden muss. Und das ist ja schon ein relativer, ich empfinde das schon fast ein bisschen als Affront gegenüber den fachärztlich tätigen, vertragsärztlichen Kolleginnen und Kollegen in ihren Praxen. Und es ist auch ein Hinweis auf völlige Verkennung dessen, was sozusagen an fachärztlicher Leistung in Kliniken gemacht wird und gemacht werden kann und dem, was in deutschen Arztpraxen stattfindet, würde auch einen ernsthaften grundsätzlichen Paradigmenwechsel in unserem Gesundheitswesen darstellen, weil wir wegkämen von einem Arzt-Patienten- oder Patienten-Arzt-Verhältnis, was auf einer individuellen Beziehung zwischen einem Arzt und einem Patienten oder Ärztin und Patientin besteht und was auch ein tragendes Element einer Handlung und einer Betreuung aus meiner Sicht zumindest darstellt und ein Kernmerkmal auch gerade des deutschen Gesundheitswesens ist, hin zu einer Organisationsform, in der man in irgendeine Einrichtung geht, eine Klinik oder Vergleichbares, in der mehr oder weniger staatlich organisiert oder im Auftrag des Staates organisiert, eine Anlaufstelle ist, wo man zwar auf einen Arzt oder eine Ärztin trifft oder auf Personal trifft, was im weitesten Sinne Gesundheitskompetenz und Fähigkeiten, Qualifikationen im Bezug auf die Behandlung von erkrankten Menschen hat. Aber das ist völlig anonym und man weiß nicht, mit wem man zu tun hat. Und heute hat man diese und morgen hat man jene. Und ich glaube, dass die Menschen, die eine kontinuierliche dauerhafte Behandlung bedürfen, in Deutschland sehr schätzen, dass sie ein persönliches Verhältnis zu den ihn behandelnden Ärztinnen und Ärzten haben.
Ja, heute bei der KBV-Vertreterversammlung wurde ja in dem Zusammenhang auch von Beziehungsmedizin gesprochen, die eben in der Klinik nicht unbedingt möglich ist.
Also ein Bestandteil der Berufsausübung des sogenannten freien Berufs, zu dem der Beruf des Arztes ja absolut zählt, ist die persönliche Leistungserbringung, das persönliche Gepräge einer Leistung. Es ist nicht egal, ob sie auf mich treffen oder auf meinen Praxispartner. Ja, und es gibt Menschen, die nehmen natürlich mit meinem Praxispartner, wenn ich auf dem Deutschen Ärztetag bin, Vorlieb und sagen, ich bin da auch gut betreut, das ist ja eine Praxis. Aber wenn sie es wählen dürften, dann würden sie gerne zu mir kommen. Und Menschen, die umgekehrt gerne zu ihm kommen und lieber zu ihm kommen, weil da ein Vertrauensverhältnis entstanden ist im Laufe von Zeit und Erfahrung, die man miteinander gemacht hat.
Mhm. Sie werden sich ja im Plenum am Mittwoch mit der Gesundheitsversorgung der Zukunft beschäftigen. Das eben war ja auch schon ein Thema für die Zukunft mit der doppelten Facharztschiene. Welche Maßnahmen können Sie sich denn vorstellen, um dem Ärztemangel, wenn es denn wirklich ein Ärztemangel oder ein Ärzteverteilungsmangel ist, um da den Mangel eben abzufedern in den kommenden Jahren? Mehr staatlich geförderte Medizinstudienplätze sind ja jetzt nach dem aktuellen GVSG-Entwurf auch nicht zu erwarten.
Nein, in dem Entwurf waren ja auch die Krankenkassen zunächst aufgefordert, diese Studienplätze zu bezahlen. Das war ein bisschen, schräge Konstruktion, weil in Deutschland eigentlich für das Thema Wissenschaft und Lehre und universitären Einrichtungen ja die Wissenschaftsministerien der Länder zuständig sind. Also da gehört es auch in meiner Sicht hin und man sollte auch diese Dinge dann da lassen, wo sie traditionell in den letzten 70 Jahren organisiert worden sind. Aber unabhängig davon haben Sie recht, es gibt aktuell keine staatliche Zusage für mehr Studienplätze. Und insofern müssen wir schauen, wie wir mit den vorhandenen Ressourcen, die wir haben, vernünftig umgehen. Und dazu zählt schon auch die Reflexion über die Tatsache, dass wir in Deutschland etwa 35% der Versicherten, die hausärztliche Medizin in Anspruch nehmen, einen zweiten Hausarzt beschäftigen. Also in Westfalen-Lippe gibt es Zahlen und Erhebungen über die hausärztlichen Inanspruchnahmen, dass der durchschnittliche Patient in Westfalen-Lippe 1,48 Hausärzte pro Quartal in Anspruch nimmt. Das heißt also 48% der hausärztlichen Leistungen sind eigentlich Leistungen, die über den normalen Anspruch hinausgehen, dass man auf einen Ärztin oder einen Arzt als Hausarzt trifft, der einem hilft, wenn man akut erkrankt ist. Und das wird von Krankenkassen heute insofern nicht bezahlt, weil sie einmal mit freier Wirkung zahlen. Sie nehmen an diesem sagen wir so, Verhalten der Versicherten nicht teil oder registrieren es nicht, halten es nicht nach, können es vielleicht auch nicht nachhalten. Das entzieht sich meiner Kenntnis, inwieweit das sozusagen systematisch geschehen kann. Technisch, glaube ich, müsste das machbar sein. Und ich finde, wir müssen uns darüber unterhalten, ob es angemessen ist. Das gilt ja für den fachärztlichen Sektor ähnlich. Das gilt für die Inanspruchnahme von Klinikambulanzen ähnlich, von denen wir wissen, dass 80-85% der Menschen, die dort in einer durchschnittlichen Klinikambulanz auflaufen und nach Behandlung suchen, zur falschen Zeit am falschen Ort sind und sicherlich erkrankt sind, sicherlich Beschwerden haben, sicherlich einen Anspruch darauf haben, dass ihnen in irgendeiner Form geholfen wird, aber nicht an dieser Stelle. Und die verstopfen, wenn sie so wollen, oder obstruieren und behindern natürlich die Behandlung derer, auch die zügige Behandlung derer, die es wirklich brauchen. Und das hat auch was mit Solidarität zu tun, in einem solidarisch organisierten System, in dem man nicht einfach tun lassen kann, was man will. Freiheit und Verantwortung gehören zueinander. Wir sind das einzige Land der Welt, in dem es ausschließlich ins Ermessen des Patienten gestellt ist, zu entscheiden, welche Hilfe er wo in Anspruch nimmt. Das gibt es in keinem anderen Land. Das gibt es nicht in skandinavischen Ländern, mit deren Gesundheitswesen wir oft verglichen werden, mit deren Outcome wir auch oft verglichen werden in Bezug auf die Behandlung chronischer Erkrankungen, in Bezug auf Lebenserwartung und all diesen Dingen. Und wir sind das Land mit den höchsten Anzahl von Arzt-Patienten-Kontakten pro Jahr. Und all das zusammengenommen und geben nach der Schweiz und den USA das meiste Geld pro Kopf im Gesundheitswesen aus. Also das sind unterschiedlichste Aspekte des gleichen Problems. Diese Aspekte werden wir in Ruhe beleuchten mit Referenten wie Herrn Hecken von dem GBA, mit Herrn Wolfgang Reiner als Gesundheitsökonom von der Fakultät Bielefeld und Frau Kirsten Kappert-Gonter aus der Politik als Ausschussvorsitzende des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestages. Und dann, glaube ich, mit breiter Diskussion. Und dann muss man mal schauen, wozu der Deutsche Ärztetag sich an dieser Stelle entschließt. Ich hoffe sehr, dass wir uns darauf verständigen können, dass wir dem Antrag der Bundesärztekammervorstand folgend uns mit dann auch konkreten Regelungen und mit konkreten Vorschlägen einer vernünftigen Allokation von Ressourcen und einem sinnvollen, medizinisch angemessenen, dem Patienten wirklich helfenden und dem System dann letztendlich durch Entlastung helfenden Maßnahmen kommen.
Ein Thema beim Ärztetag ist ja auch jetzt die ärztliche Weiterbildung. Und die Frage ist auch, ob vielleicht eine deutliche Verkürzung und inhaltliche Entrümpelung der Weiterbildung ebenfalls dazu beitragen könnte, dem System mehr Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Da müssten ja Fachärztinnen und Fachärzte schneller in die Versorgung kommen und Spezialqualifikationen könnte man über Zusatzweiterbildungen abdecken. Ist das ein Weg?
Aus meiner Sicht absolut nicht. Ja, die Weiterbildungsordnung die Weiterbildung steht immer auf jedem deutschen Ärztetag auf der Tagesordnung. Immer ist ein ständiger Tagesordnungspunkt. Aus gutem Grund, weil Medizin im Fluss ist und weil Wissen der Medizin jährlich in erheblichem Umfang dazu gewonnen wird und Einfluss finden muss natürlich auch in die Weiterbildungselemente, die wir als notwendig in den Weiterbildungskatalogen definieren. Wir haben ja die Weiterbildungsordnung schon erheblich verändert, indem wir wegkommen von reinen Zahlen an Prozeduren, die nachgewiesen werden müssen, hin zur Bestätigung und zum Erwerb von Kompetenzen. Und dann ist schon ein bisschen mehr Elastizität und Variabilität drin. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Sie das Fach der Inneren Medizin nicht schneller als in 5 Jahren lernen können. Und ich würde sagen, auch eine vernünftige allgemeinmedizinische Weiterbildung dauert ihre Zeit. Gut Ding will Weile haben. Wir leben in einer sehr arbeitsteiligen und hochkomplexen und eigentlich ja ein Wissen in den letzten Jahrzehnten immer noch erheblich hinzugewonnen habenden System der Medizin. Und ich bin sehr gegen solche Verkürzungen. Das ist ein Argument, was gelegentlich von der Politik geträumt wird und im öffentlichen Raum diskutiert wird. Aber dann kriegen wir die jungen Leute schneller in die Versorgung. Und so kann es nicht sein. Das ist aus meiner Sicht fahrlässig.
Zur Debatte stehen ja auch in Mainz Satzungsänderungen zum Deutschen Ärztetag selbst an. Von Ihnen vorgeschlagen werden längere Fristen für die Anträge, die gestellt werden, also vor dem Ärztetag, dass sie dann Fristende ist, außer vielleicht ganz aktuellen Anträgen. Ein relevanter Teil der deutschen Ärzteschaft fordert ja nun auch die Verkürzung insgesamt des höchsten Gremiums der Bundesärztekammer oder der Ärzteschaft überhaupt. Wie stark sollten Reformen des Ärztetages ausfallen aus Ihrer Sicht?
Also das, was wir jetzt tun, sind zum Teil relativ harmlose Anpassungen der Geschäftsordnung der Satzung in Bezug auf hybride Formen und andere Formen von Abstimmungen im Vorstand. Also sind alles Dinge, die im Grundsatz immer schon in den letzten Jahren während der Pandemie dann auf Einzelfallzulassungen hin stattgefunden haben, die wir jetzt systematisch einfügen. Und dann ist ein ganz wesentlicher Punkt, den wir verändern, über den wir sicherlich etwas länger diskutieren werden, die Antragsfrist, die am Sonntagabend, so wie jetzt jedenfalls in dem Vorschlag des Vorstandes vorgelegt, zu Ende gehen soll, sodass die Hauptamtlichkeit, die Rechtsabteilung und andere, die beteiligt sind, Gelegenheit haben, sich qualifiziert und ausreichend differenziert mit den vielen Anträgen dann auseinanderzusetzen, die es ja aufeinander abzustimmen und auch in der Bewertung im Verhältnis zueinander zu beurteilen gilt. Das ist ja keine Sache, die man aus dem Ärmel schüttelt und führt vielleicht auch ein bisschen zu einer gewissen Form von Antragsdisziplin, dass man nicht noch ganz am Schluss für alles Mögliche, was man immer schon mal sagen wollte, auch noch einen Antrag stellt. Also das ist legitim, den nehme ich auch keinem übel und böse, aber es ist, hilft uns nicht wirklich wahnsinnig weiter. Wir sollten uns ein bisschen thematisch auch fokussieren, das wäre schon mein Wunsch. Aber das geht nur behutsam und das muss der Ärztetag selbst diskutieren und das beantwortet auch die Frage nach der Verkürzung, die in den Raum gestellt worden ist von großen Verbänden. Die werden wir an dem Tagesordnungspunkt offen diskutieren und werden ein Meinungsbild einholen, wie so der Trend und der Meinungstrend des Deutschen Ärztetages und der Abgeordneten dieses Jahres dann aussieht und werden dann am Schluss darüber abstimmen, ob wir uns einen Auftrag abholen seitens des Vorstandes, das zu organisieren und einen Vorschlag dazu zu machen, eine Verkürzung vorzunehmen. Oder eben auch vielleicht nicht. Das ist auch offen. Es mag auch sein, dass auch die Antragsfrist durchfällt, weil man sich die völlige Freiheit weiter gönnen möchte.
Letzte Frage. Warum hat eigentlich der 128. Deutsche Ärztetag als Leitthema nicht die, sagen wir, braunen oder rechten Umtriebe zu unserer Gesellschaft, in unserer Gesellschaft und die Risiken des Rechtspopulismus für das Gesundheitswesen genommen? Ihr Ärztekammerpräsident, der Herr Dr. Gehle, hat ja immerhin gesagt, wer die AfD wählt, schadet der Gesundheit der Menschen in Deutschland. Warum hat das der Ärztetag nicht getan?
Ja, das ist kein eigentlich genuines Ärztetagsthema aus meiner Sicht. Wir haben ja als Bundesärztekammer gemeinsam mit über 200 Organisationen im Gesundheitswesen vor 6 Wochen eine große Erklärung dazu öffentlich abgegeben, in der das alles drinsteht und auch sozusagen drinsteht, wie eine Gesellschaft, die Freiheit, Respekt vor Anderssein, Migrationshintergrund und all diesen Dingen, eine Gesellschaft, die das nicht im humanistischen Sinne respektiert, sondern die dagegen vorgeht, dass sie auch zur Erkrankung von Seele und Menschen führen kann. Und insofern hat das eine Bedeutung, eine nochmal besondere Bedeutung auch in dem Thema Gesundheitswesen und allem, was sich mit sozialen Sicherungssystemen und sozialen Situationen von Menschen in unserer Gesellschaft beschäftigt und befasst, ist davon in anderer Weise nochmal betroffen als vielleicht jemand, der in einem anderen Setting sich damit auseinandersetzt. Also wir haben uns dazu geäußert und wir werden auch auf diesem Ärztetag das werden Sie dann sehen, nach der Eröffnungsveranstaltung, zu Beginn des Plenums, eine große Resolution des Ärztetages vor die Tagesordnung ziehen, in der wir uns genau dazu positionieren. Und wir werden dann auch noch zusätzlich ein Plakat, was in 6 Sprachen verfasst worden ist, auf dem der Passus des Genfer Gelöbnisses, in dem wir geloben, dass wir Menschen unabhängig von Glauben, Rasse, politischer Orientierung und so weiter und so fort, alle nach bestem Wissen und aller unserer Kraft behandeln wollen. Diesen Passus, diesen Paragraphen des Genfer Gelöbnisses, den haben wir in 6 verschiedene Sprachen übersetzt. Das ist auf dem Plakat, auf dem Poster sichtbar. Dahinter ist die Weltkugel so als Emblem. Und das ist noch einmal dies, gemeinsam mit der Resolution, ist Ausdruck dieses Deutschen Ärztetages. Das ist der Rahmen, in dem wir uns mit allen anderen Fragestellungen befassen.
Ah ja, Frau Dr. Reis-Berkowitz hatte eben im Gespräch mit uns auch gesagt, also sie sehe da eine große Einigkeit bei der Ärzteschaft. Ja.
Definitiv. Und wir werden in dieser Resolution sogar auch auf die besondere Verstrickung der Ärzteschaft in der NS-Zeit hinweisen, sodass wir, glaube ich, auch als Berufsstand in unserer Tradition auch nochmal eine andere Verantwortung, eine besondere Verantwortung haben.
Herr Dr. Reinhardt, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Wir dürfen gespannt sein, welche Dynamik der 128. Ärztetag dann ab morgen in Mainz nehmen wird. Alles Gute für Sie.
Ja, herzlichen Dank, Herr Gerloff.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss!